Der heutige Predigttext steht in 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 20. Von der Wüste Moan ging David nach En-Gedi und hielt sich in den Bergfestungen versteckt. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkam, erreichte ihn die Nachricht: Pass auf, David! David ist jetzt in der Gegend von En-Gedi. Da nahm Saul 3000 Mann mit sich. Es waren die besten Soldaten aus ganz Israel. Mit ihnen machte er sich auf die Suche nach David, der mit seinen Leuten bei den Steinbockfelsen war. Dort waren auch Pferche für die Schafe. Als Saul an ihnen vorbeikam, sah er eine Höhle und ging hinein, denn er musste sich dringend erleichtern. In der hintersten Ecke der Höhle aber hielten sich David und seine Männer versteckt. Da flüsterten Davids Männer ihm zu: Es ist soweit. Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Ich gebe deinen Feind in deine Hand. Tu mit ihm, was du für richtig hältst. Da stand David auf, schlich sich heran und schnitt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er Saul den Mantelzipfel abgeschnitten hatte. Daher sagte er zu seinen Männern: Nie und nimmer, das schwöre ich bei dem Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So wies David seine Leute in die Schranken und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Saul hatte sich erhoben und die Höhle verlassen. Als er schon ein Stück gegangen war, trat David aus der Höhle und rief Saul hinterher: Mein Herr und König! Als Saul sich nach ihm umschaute, sank David auf die Knie und verneigte sich. Dann sagte David zu Saul: Warum hörst du auf das Gerede der Leute, die sagen, David habe Böses gegen dich im Sinn? Heute hast du mit eigenen Augen sehen können, dass das nicht stimmt. Als du heute dort in der Höhle warst, hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Man wollte mich dazu drängen, dass ich dich töte, doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Schau her, mein Vater, was ich in der Hand halte. Hier ist ein Zipfel von deinem Mantel. Ich hätte dich töten können, hab's aber nicht getan, als ich diesen Zipfel von deinem Mantel abschnitt. Deshalb kannst du dir ganz sicher sein, dass ich nichts Böses will und kein Verbrechen begehe. Nie habe ich mich gegen dich gestellt. Du aber jagst mich und willst mir das Leben nehmen. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Er selbst soll dich dafür strafen, was du mir antust. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. So heißt es ja in einem alten Sprichwort: Verbrecher verüben Verbrechen. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem ist denn der König von Israel her? Hinter wem jagst du her? Hinter einem toten Hund? Hinter einem einzelnen Floh? Der Herr soll Schiedsrichter sein. Er soll zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Fall untersuchen und mich vertreten. Er soll mir dir gegenüber zum Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. Dann sagte er zu David: Du bist mir gegenüber im Recht, denn du hast Gutes an mir getan, ich aber habe dir Böses angetan. Gerade heute hast du bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast. Du hast mich nicht getötet, obwohl der Herr mich in deine Hand gab. Wenn einer auf seinen Feind trifft, lässt er ihn dann in Frieden seinen Weg ziehen? Nein. Du aber hast das heute getan. der Herr soll dich dafür belohnen, dass du mich an diesem Tag verschont hast.
Ich bete. Danke, du guter Gott, für deine Geschichte mit deinen Menschen. Danke, dass wir von der Geschichte auch deines Volks so manches in deinem Wort lesen können. Und dass das nicht nur alte Geschichten sind, sondern dass sie ganz konkret und aktuell mit unserem Leben heute immer wieder zu tun bekommen können. Das möge dein guter Geist wirken. Hilf, dass wir dich reden hören und dass wir deine Worte im Verstand bewegen und sie uns auch zu Herzen gehen lassen. Schenke uns jetzt, dass wir recht hören können. Rede du bitte. Amen. Die erste Folie bitte. Ihr Lieben, was ist mutig, was ist dumm? Mit dieser Frage möchte ich beginnen. Und ich zeige euch einige Bilder und bitte euch jeweils zu sagen, was ihr da seht. Oder ist der Mensch, den ihr da auf den Bildern seht, ist der mutig oder ist der dumm? Mutig? Wer sagt mutig? Hand hoch.
Der hat Humor.
Der hat Humor. Ja, vielleicht auch, aber hier ist die Frage, ob mutig oder dumm. Wer sagt, der ist dumm? Ja, okay. Muss man erstmal das Ding hier anmachen. So. Mutig oder dumm? Wer sagt dumm? Ja, nicht so viele. Wer sagt mutig? Ja. Eine fesche ältere Dame, ne? Habe ich hier allerdings auf dem Gelände noch nicht getroffen. Ist dieser Mann, ich vermute mal, dass es ein Mann ist, mutig oder dumm? Wer sagt mutig? Wer sagt dumm? Ich merke schon, einige entscheiden sich nicht so recht, weil es auch nicht immer so ganz einfach ist. Manchmal hat man das Gefühl, es ist vielleicht beides. Ein geschichtliches Foto, mutig oder dumm? Courage heißt übersetzt Mut. Also mutig. Wer sagt mutig? Ja. Wer sagt dumm? Ja. Wir wissen, das ist der Platz des himmlischen Friedens, wie das geendet ist im Massaker. Hunderte von Chinesen von Panzern überrollt. Die Geschichte kennen wir auch aus der Bibel. Eine der beiden in unserer heutigen Predigtgeschichte handelnden Personen, der Jüngere, Kleine hier vorne, David, da hinten der große, kräftige, kraftstrotzende Krieger Goliath. Ist David mutig oder dumm? Wer sagt dumm? Keiner. Erstaunlich. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ne? Und schließlich unsere Geschichte von heute. Von Rembrandt meisterhaft in einer Federzeichnung in Szene gesetzt. Saul hockt bei seinem Geschäft und David schleicht sich an ihn heran. War David mutig oder dumm? Wer sagt dumm? Alle mutig? Wir merken, dass wir nicht übereinstimmen, zumindest nicht immer. Und dass wir manchmal auch gar nicht so ganz sicher sind, was denn eher dumm, weil lebensgefährlich und weil vielleicht auch unnötig ist. Und was wir für mutig halten, weil es auch lebensgefährlich ist, aber eben aus Überzeugung und aus Idealismus, aus Zivilcourage getan wird. Ja, ja, aber trotzdem kann es auch für manchen dumm sein, das zu tun. Und wir merken, die Bewertung ist abhängig von unserer eigenen Erfahrung. Sie ist abhängig davon, ob wir selbst eher Draufgänger oder eher auf Sicherheit bedacht sind. Und es ist immer auch abhängig davon, was andere sagen. was sie für mutig oder dumm halten, was sie behaupten, was zu tun und was besser nicht zu tun sei. Oder noch einmal anders aufgezäumt, unsere Sicht wird immer auch beeinflusst dadurch, woher wir unsere Informationen beziehen, auf wen wir hören. Denn das ist in unserer Geschichte auffällig. Zweimal klingt das nämlich dort an. Zunächst sagt David seinen Mitstreitern, sagen die Mitstreiter ihm ein Wort Gottes, das nun seine Erfüllung finde. Ich gebe deinen Feind in deine Hand. Tu mit ihm, was du für richtig hältst. Und David fragt später Saul, warum er auf das Gerede der Leute hört. Also das ist auch heute noch eine wesentliche Frage, vielleicht ja sogar heute mehr als in früheren Zeiten. Auf wen hören wir? Von wem bekommen wir unsere Informationen? Hier sei nur das Stichwort Fake News gebracht, das ja nun seit einiger Zeit immer mal wieder hochploppt, weil wir merken, es gibt Fakten und es gibt auch eben sogenannte alternative Fakten und man kann Fakten auch sehr unterschiedlich aufbereiten und präsentieren und. Die Frage ist, kann ich überprüfen, was andere behaupten, was auf Social Media Kanälen gepostet wird, was in den Nachrichtensendungen gesagt wird, was in der Zeitung steht? Kann ich das prüfen? Und wenn ich es kann, tue ich das, überprüfe ich soweit möglich oder glaube ich eben einfach das, was mir diese oder jene Quelle ins Ohr flüstert oder eben auf den Bildschirm bringt. Und dazu gehört dann auch, gerade im eher persönlichen Bereich, habe ich einen Menschen als vertrauenswürdig erlebt? Passt sein Reden mit seinem Handeln überein? Und leuchtet mir das ein, was er sagt? Ist das vernünftig? Ist das logisch? Ist das, auch das ein Kriterium, ist das hilfreich für auch viele Menschen oder vielleicht alle? Und welches Gefühl habe ich bei dem, was der andere sagt? Was macht das mit mir? Besonders brisant wird es für Christinnen und Christen, wenn Bibelworte zitiert werden oder jemand den Anspruch erhebt, doch ein Wort Gottes weiter zu sagen. Muss der nicht glaubwürdig sein, der mit Worten der Bibel argumentiert? Insbesondere in unserer Zeit, in der kaum noch jemand im öffentlichen Leben das tut. Genau diese Bibel lehrt uns allerdings, dass es nicht so einfach ist. Denken wir an die Versuchungsgeschichte Jesu, in der gebraucht der Teufel auch einmal ein Bibelwort. Und Jesus antwortet alle drei Versuchungen eben auch mit einem Wort der Schrift. Vielleicht kennt ihr diese nette Geschichte von den zwei Methodisten, die sich in einem Zug gegenüber sitzen. Das ist schon eine etwas ältere Geschichte, das war im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der eine beginnt plötzlich herzhaft zu gähnen und dabei sein Maul recht weit aufzureißen. Da sagt der andere, Tobit 6, Vers 3. Da steht in der alten Lutherübersetzung, O Herr, er will mich fressen. Doch der andere ist schlagfertig. Apostelgeschichte 10, Vers 14. Da stutzt der andere, weiß gar nicht, was da steht, und schlägt schnell heimlich in seiner Bibel nach. Wisst ihr, was da steht? Inge, weiß es? Ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Gut gekontert. Wir merken beides Bibelzitate. Ein Mensch wird nicht glaubwürdiger, nur weil er die Bibel zitiert. Einzelne Bibelworte können so manches belegen. Wichtig ist, dass wir die großen Linien der Bibel kennen, dass wir wissen, was ihre vorbildlichen und wesentlichen Werte sind, die sie vermittelt. Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Vertrauen, Glauben, Hoffnung, Zuversicht, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hatten wir schon. Und wichtig ist, dass wir einzelne Bibelworte dann immer auch im Zusammenhang prüfen. Ja, das merken wir, dieser Schlagabtausch der Methodisten. Naja, man kann ein solches Bibelwort für eben auch solche Konstellationen nutzen, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Und es gibt eine ganze weltweit vertretene religiöse Gemeinschaft, die Zeugen Jehovas, die sind Meister darin, so die Bibel zu nutzen, als Steinbruch sozusagen. Hier ein Vers und da ein Vers. Und das Ganze wird dann zusammengewoben und für unsere Ohren kommen da manchmal doch recht merkwürdige Sachen raus. Man nennt diese Methode übrigens auch Rösselsprungmethode, weil sie so hin und her springen. Wir stellen fest, wenn sie uns das so vortragen, das klingt alles sehr vernünftig. Nur wenn wir die einzelnen Bibelverse uns angucken, in welchem Zusammenhang die stehen, dann merken wir plötzlich, da ist eigentlich der Kontext was ganz anderes. Und das passt dann hinten und vorne nicht mehr. David jedenfalls handelt hier zunächst so, wie seine Leute mit ihrer Aussage erreichen wollten. Er schleicht sich an den in dieser Situation wehrlosen Saul von hinten heran. Quint Rembrandt, wir haben das ja eben, oder sehen es ja noch, hat das in dieser Federzeichnung meisterhaft auch ausgedrückt. Skurril, diese Situation. Doch dann tut David etwas Merkwürdiges, dessen Sinn sich erst später erschließt. Er überwältigt Saul nicht, er schlägt ihn nicht tot, er schneidet ihm einen Zipfel seines Mantels ab. Und schon das macht ihm fast im nächsten Augenblick Gewissensbisse. Und er sagt seinen Männern klar, dass er um Gottes Willen Saul nicht antasten wird. Mutig oder schlicht dumm? Das wäre doch die Chance gewesen, sich seines Verfolgers zu entledigen, es dem heimzuzahlen, der ihm nun schon seit geraumer Zeit nach dem Leben trachtet, obwohl er ihm nichts getan hat. Und dadurch zugleich auch zu seinem Ziel zu kommen, nämlich König von Israel zu werden. Nein, dem Gesalbten Gottes will er kein Haar krümmen, will die Sache nicht in die eigene Hand nehmen. Er vertraut darauf, dass Gott seinen Weg geht. Denn er hat ihm doch durch Samuel zugesagt, dass er König werden wird. Und er will nun nicht, wie viele Könige vor ihm und nach ihm, durch einen Meuchelmord oder durch einen Putsch zum Ziel gelangen, sondern Gott wird seinen Weg finden. Ich vermute, wir kennen aus unserem Leben alle solche Situationen, in denen wir vor einer ähnlichen Entscheidung gestanden haben. Vielleicht nicht so dramatisch, vielleicht nicht so skurril und nicht mit so großer Wirkung wie in dem Fall hier. Aber doch eine Situation, in der wir in der Versuchung standen oder doch zumindest die Möglichkeit sahen, etwas leicht zu erreichen, das wir gerne erreichen wollten und von dem wir vielleicht sogar sehr fest überzeugt waren, dass das Gottes Wille für uns ist, dass wir das tatsächlich auch erreichen sollen. Doch das Mittel war eben, das spürten wir, nicht so ganz koscher. Wir spürten instinktiv, dass es ein Geschmäckle haben würde, wenn wir auf diesem Wege zum Ziel kämen. Und auch grundsätzlich ist immer die Frage zu stellen, muss ich jede Gelegenheit ausnutzen, um mir eigene Vorteile zu erarbeiten, ohne zu überdenken, ob das ethisch tatsächlich vertretbar ist? Muss ich alles durchsetzen, worauf ich meine, einen Anspruch zu haben? Wir haben im Bibelgespräch am Mittwoch über das Gleichnis Jesu gesprochen, in der ein Schuldner, dem sein Herr eine unvorstellbare Summe erlassen hatte, also wirklich gigantische Höhe, dann seinem Schuldner, der nur eine Kleinigkeit ihm schuldete, in Schuldhaft hatte werfen lassen. Und wir haben Jesus so verstanden im Gespräch, dass er statt des Rechts die Barmherzigkeit als den umfassenden Rahmen ansieht. Weil ich von Gottes Barmherzigkeit lebe, ihrer gewiss sein kann, sie immer wieder erfahren kann, deshalb kann ich anfangen, auf mein gutes Recht zu verzichten. Da, wo ich den Eindruck habe, dass es für den anderen und ein gedeihliches Miteinander besser wäre, kann ich eben gerne zurückstecken, aus dem Streit darum, wer im Recht ist, aussteigen. Ich kann grundsätzlich die Barmherzigkeit als Leitmotiv nehmen, die nach der Geschichte Jesu im Reich Gottes, also in der Gottesherrschaft, den Rahmen für die Gerechtigkeit und das Recht setzt. Ich kann also lernen, barmherzig zu sein. Vor allem und zuallererst. Mir gegenüber auch. Und natürlich aber auch dann den anderen gegenüber. Weil Gott barmherzig ist. Allen und auch mir. Das Vertrauen darin, dass Gott es gut mit mir meint und dass er es auch gut mit mir machen wird. Das ist hier der Schlüssel. Dieses Vertrauen, dass Gott zu seinen Zusagen steht, dieses Vertrauen, dass Gott den, der ihm vertraut, nicht im Stich lässt, sondern hält, trägt, beisteht. So, ich finde, das ist ein tolles Bild. Weil es das zeigt, wie es uns manchmal im Leben geht, gefühlt zumindest. Aber da ist jemand, der hält uns die Hand hin. Und der wird zupacken, falls wir ja dann eben nicht nur auf den Köpfen, sondern unter die Wölfe zu fallen drohen. Also dieses Vertrauen, dass Gott barmherzig ist, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt, dass er niemanden zugrunde gehen lassen will, dass er nichts anderes möchte, als dass jeder Mensch seinen Frieden findet. Mit sich selbst, mit den anderen Menschen und das eben, weil er seinen Frieden mit Gott gefunden hat. Dieses Vertrauen ist der Schlüssel zu einem solchen Lebensstil. Der Schlüssel dazu eben, dass David, dass du, dass ich Mut zur Großherzigkeit haben können. David zeigt in dieser Situation Mut zur Barmherzigkeit, Mut zur Großherzigkeit. Er verzichtet darauf, den dafür zur Rechenschaft zu ziehen, der ihm ja ständig nachstellt, der ihm das Leben schwer macht, der ihm das Leben nehmen will. Er verzichtet darauf, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, um es ihm zu zeigen. Er verzichtet darauf, ihn der Lächerlichkeit preiszugeben, gefangen genommen, während er seine Notdurft verrichtete. Saul wäre doch nur noch eine Lachnummer gewesen, hätte David das kundgemacht und wäre das auch durch die Gefangennahme öffentlich geworden. Doch er verzichtet auf diese Genugtuung. Er ist großmütig. Und er wünscht sich, das kommt in seiner nachfolgenden Rede dann zum Ausdruck, dass das auch bei Saul Folgen zeitigt. David ist ausgestiegen aus dem Karussell von Gewalt und Gegengewalt. Er hat den Teufelskreis der Vergeltung unterbrochen. Und damit eröffnet er Saul seinerseits die Möglichkeit, nun auch einen anderen Kurs einzuschlagen. Er eröffnet ihm die Chance, noch einmal neu zu überlegen, auf wen er hört, wessen Stimmen er Raum und Gericht geben will. Will er weiter auf die Stimmen derer hören, die seinen Neid weiter anfachen, die seine Eifersucht mit immer neuem Brennstoff versorgen, die seine Angst davor, dass David ihm den Rang streitig macht, verstärken? Will er hören auf die Stimmen in sich selbst, die genau dasselbe, in dieselbe Richtung tendieren? Oder will er der Stimme seines Herzens folgen, das David lieb gewonnen hat? Will er der Stimme Gottes folgen, die ihm gesagt hat, dass David sein Nachfolger werden wird, den eben Gott auserwählt hat, der sich also nicht eigenmächtig an die Macht putscht, sondern nur die Stelle einnehmen wird, die Gott für ihn ausgerucht, wozu Gott ihn berufen hat. Wir haben immer die Wahl. Wenn dich deine negativen Emotionen zu Zorn und Hass, zu Neid und Eifersucht bringen wollen, so musst du ihnen nicht folgen. Du kannst gewissermaßen den inneren Kampfplatz verlassen. Du kannst dich in den Hintergrund, bildlich gesprochen, der Höhle zurückziehen. Kannst innerlich erst einmal zur Ruhe kommen. Und dann kannst du diese Emotionen und ihre Kraft gewinnen für den Mut, dich deinem Feind zu nähern. Aber eben nicht mehr mit dem Schwert in der Hand,